zwei Begriffe, die zusammengekoppelt sind. Neoliberalismus und Globalisierung. Zum Neoliberalismus lässt sich sagen, ich finde die italienische Fassung besser. Neoliberalismus. Denn in Italien unterscheidet man zwischen dem Liberalismus in der Ökonomie und Liberalismus, die an sich, Wilhelm von Humboldt, meint Freiheit der Meinung, freie Lehre und Forschung. Und vielleicht wäre es gut, dass auch im Deutschen der Begriff des Neoliberalismus eingeführt würde. Jetzt aber zunächst die Globalisierung. Und der Neoliberalismus sind zugleich Modewörter, Ideologie und Wirklichkeit. Das Modewort ist vor allem deutlich an der Globalisierung. Vor einiger Zeit in einem italienischen Fernsehsender kam über eine Ausstellung italienischer Kunst in Tokio, wurde gesagt, auch die Kunst sei globalisiert worden, als ob früher es nie Wanderausstellungen gegeben hätte. Und ebenso sehr mit der Globalisierung heute, die Multinationalen gibt es seit Jahrzehnten. Das ist also nichts Neues. Das Neue ist etwas anderes, in der Ideologie selber. Das betrifft sowohl den Neoliberalismus wie die Globalisierung. Eine Ideologie, die zwei Seiten hat. Eine, sagen wir, gesellschaftspolitische Seite und eine objektive Seite. Die gesellschaftspolitische Seite liegt, nach meiner Auffassung, in dem Versuch, der europäischen Arbeiterklasse klarzumachen, dass sie genauso mit wenig auskommen soll wie die Chinesen und die Japaner und so weiter. Und es ist eine sehr harte Tatsache. Wenn Siemens in Deutschland 2000 Arbeitsplätze abschafft und in China eine Fabrik für 20.000 Chinesen schafft, die viel billiger sind als 2000 Deutsche, so haben wir diese ideologische Seite, wie kann man die europäische Arbeiterklasse überzeugen, dass sie mit weniger auskommen muss, wenn sie bestehen soll. Die andere Seite der Ideologie ist viel schlimmer. Man spricht von Neoliberalismus und von Globalisierung als gewissermaßen Rettung der Menschheit. Alle Menschen würden davon profitieren. Man sagt sogar, die sogenannte unterentwickelte Welt, die dritte und vierte Welt, würde auch zu dem Wohlstand kommen mit der Globalisierung. Und das ist natürlich falsch. Denn die Globalisierung, der Neoliberalismus, meint immer eine sehr eingeschränkte industrielle Zone. Das ist das eine. Das andere ist in der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit der Globalisierung besteht darin, dass wir von einer Wirtschaft reden, die inzwischen, ich habe schon gestern davon gesprochen, der inzwischen die Binnenmarktgrenzen überwunden hat. Der Binnenmarkt hat inzwischen wirklich seine Bedeutung verloren. Wir leben zwar in keiner Weltgesellschaft, aber in einem Weltmarkt. Wir haben den Weltmarkt, der in sich genau das Gleiche wiederholt, was der Binnenmarkt hatte, vor allem in einem Punkt. Der Weltmarkt produziert das, wie Ricardo sagte, was der Kapitalismus seit jeher produziert hat. Der Weltmarkt produziert nicht nur Reichtum, Hegel fügte hinzu Armut und Misere und überflüssige Bevölkerung. Bei Ricardo heißt es, überflüssige Bevölkerung. Und Marx hat diesen Gedanken zwar nur zum Teil übernommen, indem er sagte, der Kapitalismus würde zwar überflüssige Bevölkerung produzieren, aber nur in der Krisenzeit, und da würde diese Bevölkerung wieder absorbiert werden. Heute wissen wir, dass das nicht mehr möglich ist. Die globalisierte Wirtschaft produziert überflüssige Bevölkerung, die nicht mehr absorbierbar ist von der Produktion. Und zwar nicht nur in der dritten oder vierten Welt, sondern bei uns zu Hause. Wenn ich lese von diesen Versuchen, die Arbeitslosigkeit zu überwinden, und kein Mensch hat den Mut zu sagen, es ist eine strukturelle Arbeitslosigkeit, die lässt sich nicht überwinden. Wenn in Italien Berlusconi sagt, wir schaffen 1 Million neue Arbeitsplätze innerhalb von 4 Jahren, aber die Arbeitslosen sind 9 Millionen. Was heißt das, 1 Million Arbeitsplätze? Da bleiben 8 Millionen Arbeitslose. Diese überflüssige Bevölkerung ist eine Folge der globalisierung und das ist Neoliberalismus. Was den Neoliberalismus betrifft, zunächst, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum das Neoliberalismus genannt wird. Das ist der alte Liberalismus des früher sagte man Manchester-Kapitalismus. Ein Kapitalismus also, der gewissermaßen jenseits aller Kontrolle ist und macht, was er will. Das Kapital, das internationale Kapital heute macht wirklich, was es will und erreicht etwas, was politische Bewegungen nicht erreicht haben. Wir haben gestern von der Freiheit gesprochen, heute vielleicht von der Gleichheit. Der international gewordene Kapitalismus macht alle gleich. Die Globalisierung führt dazu, dass alle Lebensbereiche und wir alle subsumiert werden unter die Gesetze der Kapitalakkumulation. Das ist wirklich das Wichtigste vom Neoliberalismus. Die Kapitalakkumulation wird allmählich das Wesentliche in unserem gesellschaftlichen Leben. Die Warenproduktion verstanden auch als Freiheit des Marktes. Das ist auch eine reine Ideologie inzwischen geworden. Die Finanzmärkte, die kümmern sich um sowas gar nicht. Das ist etwas, was wir einfach noch nicht in der Lage sind zu begreifen, dass heute das Kapital sich um den unmittelbaren Markt und die Produktion von Gütern gar nicht kümmert. Das Profitelement ist derart dominierend geworden, dass die Unternehmer eigentlich nicht mehr an diese berühmte Konkurrenz des Marktes denken. Sie denken nur an die Erhöhung der Profite. Und da der Markt für alle offen ist, versuchen sie das zu erreichen, und sie erreichen es auch zum Teil, durch die Senkung der Produktionskosten. Während vor 100 Jahren vielleicht der Konkurrenzkampf auf dem Markt stattfindet, findet heute der Konkurrenzkampf in den Produktionsstätten statt. Wie kann man die Produktionskosten senken? Auf Kosten wahrscheinlich der Arbeiter. Das hat übrigens, ich kenne mich da nicht mehr so gut aus in Deutschland, aber ich habe den Eindruck, dass auch das deutsche Gerede um den Standort Deutschland damit zusammenhängt. Standort Deutschland bedeutet in der Weltkonkurrenz nicht etwa, wie man auf dem Markt die Preise senken kann, sondern wie man die Produktionskosten senken kann. Und ich weiß nicht, ob ich richtig bin, aber das ganze Sprechen von dem Standort Deutschland meint, soweit ich informiert bin, genau das. Wie kann man die Produktionskosten senken? Das heißt also, der Markt bleibt frei. Aber es ist interessant, dass auf dem Markt die eigentliche Konkurrenz wie vor 100 Jahren gar nicht mehr stattfindet. Es ist ja bezeichnend, wenn Volvo die Autopreise erhöht, erhöht auch Volkswagen die Autopreise, erhöht Fiat die Autopreise, das ist gegen das Prinzip der Konkurrenz eigentlich, so wie auch von Marx das ausgedacht wurde. Mit anderen Worten, die Erhöhung der Preise auf dem Markt bedeutet nicht im Grunde eine höhere Erhöhung der Profite der einzigen Unternehmen, sondern wichtig sind die Produktionskosten. Und daher auch diese Verlagerung in die dritte Welt, in die vierte Welt von vielen Unternehmen. Ich weiß nicht, inwiefern das am Ende gut gehen wird. Ich hoffe natürlich, dass es nicht gut gehen wird, aber das ist was anderes. Ob nun es möglich ist, einen Staat zu haben, der für die Freiheit sorgt, da habe ich einige Zweifel. Für die Freiheit der Wirtschaft kann der Staat durchaus sorgen. Aber das ist die Freiheit der Wirtschaft, die der Kapitalismus gerade will. Insofern sind diese französischen Vorschläge nicht in der Lage, mit dem Hauptproblem fertig zu werden. Das sind schöne Ideen, wunderbar. Machen wir alles frei. Lassen wir also das Kapital für die einzelnen Menschen arbeiten. Eine gute Idee. Aber Soviel ich weiß, hat das Kapital immer für die eigenen Profite gearbeitet, nicht für die einzelnen Menschen, für die Gesellschaft. Nehmen wir einen Kapitalist wie Agnelli. Er produziert Auto doch nicht, um den Leuten zu helfen. Er produziert Auto, damit sie verkauft werden, damit er einen Gewinn erzielt. Aus keinem anderen Grund. Zu meinen also, der Kapitalismus sei so reformierbar, dass er in den Dienst der Menschen, in den Dienst der Gesellschaft gestellt wird, ist eine Auffassung von Kapitalismus, die einfach romantisch ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, diese Situation zu überwinden. Wie, das weiß ich auch nicht. Man muss die kapitalistische Wirtschaft überwinden. Wie man das machen kann, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins. Die Erfahrung, die gemacht wurde in den sogenannten Ostblockländern, ist nur, nicht nur schief gelaufen als Erfahrung, als politische Erfahrung, gesellschaftliche Erfahrung, ist auch ökonomisch schief gelaufen, denn man hat einfach den Staatskapitalismus erfunden und er war genauso wie der Privatkapitalismus. Man muss Lenins Schriften über die Produktion lesen nach der Revolution. Wie er sagt, also, dass die Produktion so organisiert werden soll wie in einem Trust, der amerikanischen Trust. Dabei war doch der Sinn, gerade die Produktion zu verändern und nicht die Produktion kapitalistisch zu transformieren. Und was daraus geworden ist, wissen wir. Auf Italienisch gibt es dann sehr, es gab auch in Italien früher viele Staatsbetriebe, die inzwischen privatisiert wurden. Und die Italiener haben die Unterscheidung zwischen Privatbetrieben und Staatsbetrieben genau definiert. Padroni di privati e padroni di Stato. Das heißt, private Fabrikherren und staatliche Fabrikherren. Da hat sich an der Produktion, an der Organisation der Arbeit für Marx das Wesentliche, die Transformation in den Sozialismus, fand nicht statt. Die Produktion blieb die gleiche. Und das, was die Franzosen meinen, meinen gar nicht die Produktion. Die Produktion soll das Gleiche bleiben. Und wenn der Produktionsprozess der Gleiche bleibt, ist die Frage der Emanzipation einfach passé. Ist beiseite geschoben. Das, was wir haben, ist in der Tat das Ergebnis von Kämpfen, nicht nur der Arbeiterbewegung, auch der Französischen Revolution. Es ist das Ergebnis von Kämpfen. Die Frage ist, was daraus geworden ist. Die Frage ist, ob wir jetzt also gewissermaßen nicht mehr zu kämpfen brauchen. Denn das wäre die Schlussfolgerung. Da wir alles erreicht haben, freie Wahlen, eine freie Regierung, Regierung vom Volk gewählt, brauchen wir nicht mehr so kämpfen. Wir können ruhig also entweder in die Resignation verfallen, wenn man irgendwelche Veränderungsideen hat, oder in die Zufriedenheit verfallen. Es geht uns allen gut. Was soll man? Also, und insofern finde ich es richtig, wenn Sie sagen, das sei das Ergebnis von Kämpfen. Aber es kommt darauf an, dass man diese Ergebnisse jetzt analysiert. Nicht wie sie in den Köpfen und den Intentionen derjenigen waren, die sie gewollt haben, sondern was heute daraus geworden ist. Nehmen wir ein so gutes Prinzip wie die freien Wahlen. Was ist daraus geworden? Die Volkssouveränität. Die Volkssouveränität stand von Marsilius, von Barba bis zur Französischen Revolution in den Mittelpunkt des Denkens. Ist das Volk souverän? Das Volk ist souverän alle 4 Jahre für einen Tag. Denn das Volk alle 4 Jahre kann in einem Tag nicht selber entscheiden, wohlgemerkt. Aber bestimmen, wer zu entscheiden hat. Sobald die Wahlen vorbei sind, hat das Volk überhaupt nichts mehr zu sagen. Ausgegrenzt werden ist nicht nur eine Sache, die heute zutrifft für die, sagen wir, Gegner des Neoliberalismus. Ausgegrenzt werden ist eine Sache, die zutrifft für alle Leute im Laufe der Geschichte, die für Innovation oder Subversion zuständig waren. Da muss man in Kauf nehmen. Der Neoliberalismus ist eine pure Ideologie im Grunde, während das andere keine Ideologie ist, sondern eine Wirklichkeit. Der Markt, das Kapital, das sind Wirklichkeiten. Der Neoliberalismus, dass daran geglaubt wird, das ist wahrscheinlich eine Folge auch der Medienwirksamkeit. Ich weiß nicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sind wir so sicher, dass der Neoliberalismus als Ideologie so allgemein verbreitet ist, oder ist das nur eine Presseerscheinung? Wenn ich an der Bar unten mit den Leuten rede, dann sagen Neoliberalismus, die wissen nicht mal, was das ist. Insofern muss man sich überlegen, ob das eine Ideologie ist, die von den Medien verbreitet wird, die von den Intellektuellen akzeptiert wird, aber ob die Bevölkerung davon, die große Masse davon Kenntnis nimmt, das weiß ich nicht. Ich nehme Kenntnis, dass alles gut geht bei sich zu Hause. Auch da mit gewissen Einschränkungen, wer arbeitslos ist, der ist nicht mehr so gut dran. Aber, dass sie die Ideologie mitmachen, das halte ich für unmöglich. Reden Sie mit den Leuten im Supermarkt, ob sie meinen, darwinistisch infiziert zu sein. Sie wissen nicht mal, was das ist. Da ist also zum Teil auch ein Mangel an politischer Bildung, sagen wir ruhig. Das, was heute fehlt in der heutigen Gesellschaft, ist ein katastrophaler Rückgang der politischen Bildung. Die Leute wissen nicht mehr, was sie mit bestimmten Begriffen zu tun haben. Sie verstehen es nicht. Demokratie ist für sie, alle 4 Jahre zur Wahl gehen. Mehr nicht. Demokratie ist für sie, eine freie Presse haben, die sie gar nicht lesen, wohlgemerkt. Denn, wenn ich schon die Zeitung, man kann nicht meinen, dass in Deutschland 80 Millionen Menschen alle Tage die Zeitung lesen. Sie sehen Fernsehen. Und im Fernsehen werden sie in gewisser Hinsicht indoktriniert. Im Fernsehen erfahren sie, dass Habermas recht hat. Der deutsche Staat ist der freieste Staat der Welt, die vollkommene Demokratie, und die Leute glauben es. Sie glauben es auch, weil die Stimmen, die das kritisieren, wie du vorhin sagtest, im Grunde kaum zum Zuge kommen. Das bedeutet aber nicht, dass man resigniert. Man soll ruhig versuchen, zum Zuge zu kommen. Jeder an seinem Platz. Das ist sehr schwierig, aber das muss gemacht werden.